Einfach Schweißen. Der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles, um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's!
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Einfach Schweißen. Der Podcast, in dem sich alles, aber auch wirklich alles um das Thema Schweißen dreht. Mein Name ist immer noch Matthias Wulff und mir zugeschaltet sollte eigentlich jetzt der Stefan Schölze sein. Stefan, bist du da?
Moin Matthias, natürlich bin ich da. Ja, auch von mir nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, Matthias und ich haben uns auch für heute wieder so ein kleines, aber feines Thema rausgesucht, das an die vorherige Folge anknüpfen soll. In der besagten Folge ging es um Anlauffarben beim Schweißen. Und heute geht es einfach darum, wie wir diese entsprechend wieder loswerden.
Ja, Problem mit den Anlauffarben ist ja, die sehen zwar schön aus, die sind schön bunt und schimmern doll im Licht, aber die sorgen auch für viel Ärger. Und zwar dann, wenn man sie nicht ordnungsgemäß entfernt.
Ganz genau. Auch wenn wir es in der Vorgängerfolge schon mal gesagt haben. Ich stelle die Frage jetzt trotzdem nochmal. Was passiert denn, wenn Anlauffarben nicht entfernt werden? Speziell beim Edelstahl.
Tja, dann fängt der Edelstahl genau an der Stelle an zu gammeln. Er rostet irgendwie vor sich hin, weil die schützende Passivschicht, so nennt man das, durch die hohen Temperaturen beim Schweißen verletzt wurde.
Und aus diesem Grund müssen diese Anlauffarben halt unbedingt entfernt werden. Ein rostiges Edelstahlgeländer gefällt weder dem Kunden noch demjenigen, der dafür gerade stehen muss.
Also nur wenn die Anlauffarben weg sind, lässt sich die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls wirklich wiederherstellen. Also ran an die Farben und wegmachen das Ganze.
Matthias, mach doch mal einen Vorschlag. Wie bekommen wir diese Anlauffarben am besten überhaupt beseitigt?
Ja, da gibt's grundsätzlich gibt's ja mehrere Optionen. Einige davon dürften richtig gut sein, andere, naja, nicht so der Bringer.
Vielleicht starten wir da mal so einen Blick in die Werkstätten, in ja, nah und fern. Was ist da so die gängigste Praxis?
Aus meiner Sicht ganz klar schleifen und polieren. Das wird wirklich überall auf irgendeine Art und Weise gemacht. Manche schleifen wie die Irren, andere schleifen etwas weniger. Aber ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, das Schleifen kennt jeder, das macht jeder. Entweder mit einem feinen Vlies oder mit Schmirgelpapier, wenn wenig Anlauffarben da sind oder bei vielen Anlauffarben mit dem Winkelschleifer oder was weiß ich, einer Satiniermaschine.
Oder mit diesen Einfingerschleifer, mit Bandschleifern oder was es da noch alles gibt. Wenn du da was suchst, dann schau mal in den Werkzeugkatalog deines ja, Lieblingswerkzeughändlers. Der hat da Unmengen an Auswahlmöglichkeiten für dich und ja, da wirst du auf jeden Fall fündig.
Der hat sogar so viel von den Produkten, dass er die Sachen mittlerweile sogar verkauft, Stefan.
Das ist nicht wahr.
Und das gleiche nochmal mit den Schleifmitteln. Fließscheiben, Fächerscheiben, Schrubbscheiben, Schleifstifte, Schleifpapier, Bürsten aller Art, Schmirgelpapier und was weiß ich noch. Schleifen ist ein riesiger Kosmos für sich. Soll ich noch mehr aufzählen?
Na, lass mal, das reicht schon. Die Tür zu den Schleifmitteln machst du jetzt hier nicht auf, würde ich sagen. Das können wir gerne mal ein anderes Mal thematisieren, aber heute ist das, glaube ich, nicht zielführend. Wie ich dich kenne, hörst du nicht auf zu brabbeln und dann kommen wir gar nicht zum Ende dieser Folge und zum eigentlichen Punkt. Von daher würde ich sagen, weiter geht's.
Aber Stefan.
Nicht aber, weiter im Plan. Was meinst du, ist Schleifen die beste Lösung, um Anlauffarben zu entfernen?
So pauschal würde ich das nicht sagen. Hängt aus meiner Sicht ganz viel von den Anwendungen ab. Vorteil beim Schleifen ist ja auf jeden Fall, dass du das grundsätzlich an jedem Ort machen kannst. Du brauchst nur etwas Strom oder ein Schmirgelpapier oder eine Drahtbürste und schon kann es losgehen. Im Notfall halt auch ohne Strom. Es ist nicht teuer und mit etwas Übung kann das, glaube ich, jeder. Naja, zumindest fast jeder.
Ja, gerade bei den kleinen Flächen sehe ich da riesengroße Vorteile. Bei großflächigen Einsätzen, naja, bin ich da schon etwas skeptischer, ob das noch so ideal ist. Ich sehe da so ein paar, ja, Gefahrenpotenziale.
Wo siehst du da Gefahren?
Ja, Gefahren ist vielleicht das falsche Wort, eher Risiken.
Klär uns auf, Stefan.
Ja, also bei großen Flächen möchte ich nachher ja ein einheitliches Schliffbild haben. Und damit geht es dann halt schon los. Womit schleife ich zum Beispiel? Eine Schweißnaht auf einem großformatigen Blech oder?
In dem Fall würde ich es händisch mit so einer Satiniermaschine oder einem Winkelschleifer versuchen.
Dann hast du aber nachher ein vollkommen anderes Schliffbild als auf dem Rest des Bleches, das muss dir bewusst sein. Das sieht doch, naja, ich sag mal, bescheiden aus. Bei Kehlnähten und kleinen Bauteilen ist das alles gut, alles in Ordnung. Aber bei größeren Flächen würde ich mir, naja, wirklich was anderes suchen. Oder stell dir mal vor, Matthias, du sollst eine meterlange I-Naht mit dem Winkelschleifer nacharbeiten.
Ja, dann mache ich das. Traust du mir das nicht zu?
Ha, dir schon, mein Lieber, dir schon. Aber nicht jeder Facharbeiter heutzutage ist so firm darin, den Winkelschleifer wirklich ordentlich und sauber aufzusetzen. Dann gibt's mal hier eine Riefe, da eine Beule, mal hier zu viel geschliffen, da ein bisschen zu wenig und so weiter. Machen wir uns nichts vor. Das kennst du doch auch noch besser als ich.
Ich merke schon, du bist nicht so ein richtiger Freund vom Schleifen.
Doch, doch, bitte nicht falsch verstehen. Man kommt in ganz, ganz vielen Fällen gar nicht um das Schleifen vorbei. So ehrlich müssen wir sein. War ja auch nun mal so ein Fallbeispiel gewesen, das mir gerade so eingefallen ist. Gibt natürlich auch noch unzählige Fallbeispiele, wo Schleifen 1A Sahne ist. Nicht ohne Grund wird überall geschliffen. Ich gebe nur zu bedenken, dass es nicht überall wirklich ideal ist.
Ja, was wäre denn für dich ideal?
Ich mache es mal anders und sage mal, was ich für grenzwertig halte. Beizen.
Was stört dich am Beizen?
Ja, mich persönlich stört am meisten, dass die Beize so ein, ja, wirklich Teufelszeug ist. Ich fange mal von vorne an, würde ich sagen. Das Beizen an sich ist ja ein hochwirksames Verfahren zur Entfernung von Anlauffarben. Es ist aber natürlich auch brandgefährlich. Wird das Beizen richtig durchgeführt, entfernt es nicht nur die Anlauffarben, sondern es regeneriert auch die Passivschicht des Edelstahls. Und das ist natürlich richtig gut, denn das wollen wir ja letztendlich erreichen. Wird es aber laienhaft durchgeführt, so birgt es wirklich gesundheitliche Risiken für den Anwender und für die Umwelt in, naja, nicht unerheblichem Maß.
Tja, genauso ist es, du sagst es. Hauptproblem ist wirklich die Beize. Die ist halt ultra aggressiv. Sie besteht meist aus Salpetersäure und Flusssäure. Und die Kombi aus diesen beiden Produkten macht die Beize zum Allesfresser, nenne ich es jetzt einfach mal. Eines davon ist schon gruselig. Beide zusammen, pfuibah. Das Zeug frisst sich wirklich wie Feuer durch so einen Pinienwald. Mein kleiner Auszug aus dem Beipackzettel von Flusssäure gefällig?
Hau raus. Ich glaube, da dürfen wir keinen Erbarmen mit euch haben. Das sollte wirklich jeder mal gehört haben. Los geht's.
Sehe ich wirklich auch so. Wusstet ihr zum Beispiel, schon 0,1%ige Flusssäure kann tiefe Gewebezerstörung verursachen. Zelltod und Knochenschäden inklusive.
Tja, Prost Mahlzeit.
Und es geht weiter. Gelangt Flusssäure nämlich auf irgendeine blöde Art und Weise in den Blutkreislauf, kann sie den Calcium- und Magnesiumgehalt des Körpers stören. Was sind die Konsequenzen? Herzrhythmusstörungen, Kammerflimmern und plötzlicher Herzstillstand sind auch nicht ausgeschlossen.
Was ist mit dem Auge? Wie sieht's da aus? Kann da was passieren oder sind wir safe?
Ja, im schlimmsten Fall heißt das sofort blind. Bums. Und wenn du das Zeug einatmest, reichen schon kleinste Konzentrationen und du stehst vor schweren Lungenschäden. Und mit allem, was du dir vorstellen kannst. Dürfte reichen, oder?
Mir reicht das auf jeden Fall. Euch auch? Ähnliche Effekte gibt's bei Salpetersäure. Da sehen die Nebenwirkungen nicht viel anders aus.
Da darf man wirklich froh sein, wenn man mit Beize nicht so ganz viel zu tun hat.
Ja, sag ich doch.
Mir stellt sich dabei nur die Frage, warum wird das immer noch eingesetzt?
Das Warum kann ich ja noch nachvollziehen, weil der Erfolg, also das Ergebnis, einfach richtig, richtig gut ist. Es funktioniert ja einwandfrei, kann man nicht abstreiten. Die Frage nach dem Wie macht mir viel mehr Sorgen, denn das ist teilweise wirklich hanebüchen, wie damit der Beize wirklich umgegangen wird.
Was meinst du damit?
In vielen Unternehmen wird die Beize wirklich eingesetzt, als wäre sie irgendwie ein Spülmittel oder eine Seife. Die plentern damit rum, als hätten sie deine Auflistung der Verletzung noch nie gehört oder gar gelesen. Bitte jetzt nicht alles persönlich nehmen, die mit der Beize ordnungsgemäß und vorsichtig umgehen, aber die schwarzen Schafe sind halt immer noch stark im Einsatz. Ich beziehe mich hier explizit auf die schwarzen Schafe, das müssen wir nochmal festhalten. Die wissen jetzt auch gleich schon, dass sie gemeint sind.
Da gehe ich von aus, dass sie das wissen, Stefan. Die fühlen sich direkt angesprochen.
In dem Sinne, viele liebe Grüße an die schwarzen Schafe.
Genau.
Da wird dann mit dem Pinsel das Bauteil wirklich sehr rudimentär eingequaddelt, für eine gewisse Zeit liegen gelassen und dann mit Leitungswasser abgespült. Fertig.
Am besten wird dann die Beize noch direkt auf das frisch geschweißte und heiße Bauteil aufgetragen, damit die Beize auch so richtig schön einwirken kann und verdampfen kann. Was ganz besonders Leckeres für die Lunge.
Lecker, lecker, lecker. Absaugung ist übrigens, naja, Quatsch aus deren Sicht. Das ganze Spektakel wird doch sowieso irgendwie draußen vor der Werkstatt gemacht. Oder wie auch immer, da brauche ich doch keine Absaugung für. Da kann man das Bauteil doch auch viel besser abwaschen mit dem Hochdruckreiniger.
Eine super Idee. Die Beize noch schön in die Gegend spritzen. Das Auge ätzt ja bekanntlich mit.
Und das Wasser samt Beize läuft dann gemütlich in den Gulli. Gluck, gluck, gluck. Es ist weg. Aus dem Auge, aus dem Sinn.
Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Kennt fast jeder von euch dieses Szenario, oder? Zumindest die alten Schweißer unter euch werden es kennen. Die Jungen von euch mit etwas Glück vielleicht nicht mehr, denn die Beize verschwindet zum Glück langsam vom Markt. Peu à peu werden auch bei uns bei der Arbeit die Anfragen bezüglich Beize zum Glück weniger.
Es gibt aber noch ein paar Unternehmen, die wirklich noch beizen. Dann aber in sogenannten Beizbecken, in die die Bauteile eingetaucht werden und anschließend in ja, geeigneten Vorrichtungen abgespült werden.
Ja genau, das gibt es durchaus noch, das wollen wir gar nicht verleugnen. Aber die Nummer mit dem manuellen Beizen wird glücklicherweise immer, immer weniger.
Nochmal kurz zur Beize. Seht zu, dass ihr eure alten Restbestände wirklich fachmännisch entsorgt. Das ist ganz wichtig. Wenn bei euch mal die BG zu Besuch kommt und die sieht da aus 10 Meter Entfernung noch alte, ja, Beizbehälter im Regal stehen, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass bei denen direkt alle Alarmlampen angehen.
Die Flaschen bzw. die Behälter, wie du sie genannt hast, von dieser Beize, die ist so markant, das erkennt wirklich ein Laie aus 20 Meter Entfernung, da war mal Beize drin. Da muss man kein großer Experte für sein.
Absolut. Ob ihr das Zeug dann noch nutzt oder nicht, das ist der BG dann wahrscheinlich vollkommen egal. Weil die genau wissen, dass ihr da mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal genauso fahrlässig umgegangen seid, wie vorhin aufgezeigt. Und dann kommen diese unbequemen Nachfragen. Darum seht wirklich zu, dass ihr euch, wenn irgendwie möglich, nach Alternativen umschaut. Und dass die Beize wirklich fachgerecht entsorgt wird. Kleiner Tipp von uns, Mülleimer zählt nicht zu fachgerecht.
Das ist es definitiv nicht. Beize gehört nicht in den Mülleimer, um das auch nochmal zu erwähnen hier. Die Beize lässt sich übrigens auch im Abwasser, also wenn die mal in den Gulli reingelaufen ist, noch hunderte Meter und mehr nachweisen. Und wenn das Abwasser mal überprüft wird, was ja durchaus regelmäßig stattfindet, dann finden die Kollegen vom Umweltamt oder wer auch immer das macht, den richtigen Ursprung der Umweltverschmutzung, weil Beize in den Gulli ist Umweltverschmutzung, dann finden die den Ursprung relativ schnell. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn die Kollegen auf der Matte stehen bei euch.
Dann wird es nämlich richtig, richtig teuer. Da werdet ihr sicherlich auch nicht die Ersten, die dafür richtig einen auf den Deckel bekommen. Je nachdem, wie ja sorglos mit der Beize umgegangen wurde, geht es mal richtig ans Portemonnaie. So ehrlich müssen wir auch sein. Wenn es bei einer Geldstrafe bleibt, habt ihr noch Glück gehabt. Kann aber auch anders ausgehen. Stichwort Gefängnis.
Gesiebte Luft, wie man auch so schön sagt. Und wie immer bei uns, lange Rede, gar keinen Sinn. Wenn ihr unbedingt mit Beize arbeiten müsst, dann macht das bitte richtig und ordentlich und seid vorsichtig dabei. Denkt an eure PSA, Schutzbrille aufsetzen, die passenden Handschuhe verwenden, ordentliche Belüftung, ordentliche Entsorgung des Ganzen. Denkt an den Umweltschutz. Und wenn irgendwie möglich, verzichtet auf Beize und verwendet eine andere Option. Schleifen haben wir ja schon erwähnt.
Das ist definitiv gesünder und auch umweltschonender. Das müssen wir wirklich festhalten.
Stefan, was würdest du denn empfehlen, wenn du möglichst den Erfolg von Beize haben möchtest, also die Passivschicht wiederherstellen und die ganzen Geschichten, aber ohne diesen ganzen fiesen Nebeneffekt und die ganzen Nebenwirkungen?
Ich würde auf elektrochemisches Reinigen zurückgreifen.
Magst du denjenigen erklären, die das noch nie gehört haben, was das ist, Stefan?
Aber selbstverständlich. Ja, für mich ist dieses elektrochemische Reinigen eine umweltfreundliche und effiziente Alternative zum Beizen, die die Vorteile des Beizens, also die Reaktivierung dieser Passivschicht, mit sehr geringen Nebenwirkungen wirklich verbindet.
Das ist ja auch der Grund, warum aktuell so viele Unternehmen auf dieses elektrochemische Reinigen umsteigen und die Beize fachgerecht entsorgen und aufhören mit Beizen.
Die Funktionsweise ist dabei eigentlich relativ einfach. Wir haben dazu eine kleine Stromquelle und jetzt wird zuerst diese Masseklemme des Gerätes am Werkstück befestigt.
Ohne geht's nicht.
Das Bauteil fungiert dann als Anode. Anschließend wird der Reinigungspinsel oder auch das Reinigungspad in Elektrolyte getaucht.
Ja, und am Pinsel und Pad ist ebenfalls ein Kabel dran. Und bei den Elektrolyten gibt es je nach gewünschter Wirkung verschiedene Ausführungen. Der Unterschied ist meist die Dosierung. Was aber, glaube ich, alle Elektrolyte gemeinsam haben, sie basieren auf Phosphorsäure. Und jetzt keine Panik, Phosphorsäure hört sich jetzt zwar gefährlich an, ist aber weitem nicht so gefährlich wie die vorhin erwähnte Salpetersäure. Phosphorsäure wird zum Beispiel in Reinigungsmittel verwendet, aber auch in der Lebensmittelindustrie. Und ich würde behaupten, ihr habt alle schon mal Phosphorsäure getrunken. Tatsächlich. Sie ist nämlich auch in Coca-Cola. Da allerdings etwas geringer dosiert als beim elektrochemischen Reinigen.
Viel geringer sogar.
Aber bitte nicht jetzt, nur weil ich gesagt habe, dass es auch in Cola ist, die Elektrolyte in den nächsten Cocktail kippen. Bitte nicht machen. Phosphor-Cola ist nicht das neue Kultgetränk.
Auf gar keinen Fall trinken. Damit reinigen auf jeden Fall. Trinken? Nein. Und sobald der Strom an unserer Stromquelle eingeschaltet wird und der Pinsel auf die verschmutzte oder verfärbte Stelle aufgesetzt wird, beginnt dieser elektrochemische Prozess. Die Anlauffarben und Oxide werden durch diese elektrische Reaktion abgelöst. Gleichzeitig bildet sich eine neue Passivschicht. Nach der Reinigung wird die Oberfläche gründlich mit Wasser abgespült, am besten sogar neutralisiert.
Wenn ihr das Neutralisieren vergesst, bildet sich nach kurzer Zeit so ein hässlicher weißer Schleier auf eurem Bauteil. Vielleicht habt ihr ja schon mal gesehen, den man nicht haben möchte. Dann sieht es nämlich wieder Käse aus. Gerade sauber gemacht und schon wieder hässlich. Also immer dran denken, neutralisieren nicht vergessen.
Das Bauteil ist danach frei von Anlauffarben. Die Passivschicht hat sich sofort wieder gebildet. Es fängt also auch nicht mehr an zu gammeln oder ja, wir haben nichts, aber auch wirklich gar nichts von der Oberfläche abtragen müssen. Das ist ein Riesenvorteil.
Zur echten Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die Geräte nicht ganz günstig sind, Stefan. Also ihr müsst schon irgendwie mit 1.000 Euro roundabout müsst ihr schon rechnen und die müsst ihr auch auf den Tisch legen. Nach oben könnt ihr natürlich keine Grenze aufmachen, da könnt ihr so viel Geld ausgeben, wie ihr wollt.
Aber dafür können die hochwertigen Geräte meist auch noch mehr für das Geld. Also nicht nur reinigen, sondern oft lässt sich damit auch noch polieren oder was ganz Feines ist noch das Signieren.
Habt ihr schon mal was von Signieren von Metallen gehört?
Das ist echt der Hammer. Das Signieren oder auch elektrochemisches Beschriften genannt, ist eine Zusatzfunktion der Geräte, die aus unserer Sicht viel zu sehr unter den Teppich gekehrt wird. Dabei wird die Oberfläche eines Metalls, aus meiner Sicht macht da wirklich nur ja, Edelstahl Sinn, dauerhaft mit irgendwelchen Texten, Logos, Seriennummern, Symbolen oder was auch immer markiert. Das Geile dabei ist, die Oberfläche bleibt nahezu unangetastet.
Ist also wirklich nicht vergleichbar mit dem, was ihr vielleicht kennt, Gravieren oder Laserbeschriften. Damit ist das Ganze auch lebensmittelecht oder wie sagt man noch dazu? Schaut mal in eure Küchenschublade. Da liegt garantiert irgendwo ein Messer drin oder sonst irgendwas an Küchenutensilien, auf dem auch irgendwas dunkel signiert wurde. Was weiß ich, das Logo vom Messerhersteller zum Beispiel sehr, sehr oft.
Das ist ein gutes Beispiel, Matthias. Das dürfte wirklich jeder kennen.
Aber wie mag das Ganze wohl funktionieren? Eigentlich ist es ganz einfach. Zuerst einmal zum Handling. Wir legen wieder die Masse an unser Bauteil, denn ohne Strom geht auch das nicht. Dann nehmen wir uns eine spezielle Folie oder Schablone, die wir aufs Bauteil legen und dann tauchen wir unseren Pinsel oder unser Pad in diesem Fall in ein spezielles Elektrolyt und tragen dieses gleichmäßig auf die Schablone auf. Zur Schablone kannst du vielleicht gleich noch was sagen, Stefan. Aber jetzt passiert eigentlich die Magie. Nimmt man die Schablone weg, ist das, was vorher eigentlich auf der Schablone war, wie aus Zauberhand auf dem Bauteil zu lesen.
Ich wusste gar nicht, dass du Magier geworden bist, Matthias. Komm,
tja,
sag an, wie geht der Trick?
Ist kein Trick, das ist Chemie. Technisch gesehen wird bei dem Signieren nämlich Kohlenstoff aus dem Gefüge des Werkstoffes an der Oberfläche oxidiert bzw. konzentriert, was dann eine dunkelgraue bis schwarze Einfärbung hervorruft. Kurz gesagt, aus dem Werkstoff wird der Kohlenstoff an der Oberfläche sichtbar gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Zauberei, keine Magie, kein Trick.
Na super, also wirklich weit weg von der Zauberei. Schade. Naja, dann sage ich jetzt noch was zu den Schablonen. Die sind nämlich schon etwas spezieller. Erst einmal kann man sagen, dass du fast alles auf deine ja, Edelstahloberflächen signieren kannst. Edelstahl deshalb, weil da der Effekt am besten sichtbar wird. Das Ganze geht natürlich auch auf Stahl. Aber da sieht man nur das Hochholen des Kohlenstoffes wenig bis wirklich gar nicht. Weil dunkle Schrift auf dunklem Metall, naja, nicht wirklich effektiv ist. Und nein, bei Alu geht es nicht, weil uns da dieser benötigte Kohlenstoffanteil fehlt.
Ja, was weiß ich mit den Schablonen, Stefan?
Ach ja, stimmt. Ja, da kann man wirklich alles draufdrucken. Fotos, Firmenlogos, QR-Codes, Bilder, Namen, Nummern und so weiter. Gibt es, glaube ich, bis zu einer Größe von, ich glaube, 1,50 Meter auf 1 Meter. Aber da ist der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Die Hersteller der Schablonen brauchen eigentlich nur ein Foto, eine PDF oder sonstige Bilddatei. Und dann drucken die euch das entsprechend auf diese Schablone, was ihr wirklich haben wollt.
Und das sind auch keine Einwegfolien. Die Frage kommt nämlich auch oft. Sondern die sind, ich glaube, bis zu 3000 Mal, korrigiere mich, bis zu 3000 Mal wiederverwendbar. Das dürfte, glaube ich, für die meisten Anwendungen reichen.
Das meine ich auch. Wenn ihr zum Signieren oder zum elektrochemischen Reinigen noch Fragen habt oder es mal wirklich ausprobieren wollt, dann ja, meldet euch bei uns, gerne. Wir vermitteln euch gerne den passenden Kontakt.
Eins haben wir noch vergessen, Stefan, denn meist kommt in dem Moment auch die Frage, ja, Seriennummer draufdrücken. Dann brauche ich ja für jede Seriennummer eine eigene Schablone. Ja, es gibt aber auch eine Möglichkeit für Anwendungen, dass man das anders macht. Nicht mit einer Schablone, sondern mit diesen bekannten Brother-Druckern. Kennt ihr diese Brother-P-Touch-Drucker aus dem Büro, wo man sonst so Aufklebestreifen mit fertig machen kann? Da gibt es zum Signieren spezielle Rollen, die man da drauf packt. Und das sind dann Einweg, ich nenne sie jetzt wieder Schablonen, wo ihr dann ganz kostengünstig auch Seriennummer mit aufdrücken könnt. Ist eine total geile Sache, funktioniert super. Nur, dass ihr das auch mal gehört habt. Jetzt mal meine Frage, Stefan, haben wir denn jetzt alle Möglichkeiten, um Anlauffarben zu entfernen, aufgezählt?
Nein, auf jeden Fall noch nicht. Es gibt noch mehr neben Beizen, Schleifen und elektrochemischen Reinigen.
Was würdest du denn noch in den Raum werfen?
Ich hätte noch das Thema Sandstrahlen oder Glasperlenstrahlen im Angebot. Dabei werden die Bauteile mit winzig kleinen Sandkörnern oder auch Glaskügelchen beschossen. Ein Verfahren, das aber im Vergleich zum Beizen oder zum elektrochemischen Reinigen die Oberfläche direkt angreift.
Da muss man dann einfach schauen, ob das okay für den Anwendungsfall ist oder nicht. In vielen Fällen geht es einfach nur darum, dass die Anlauffarben weg sind und dass das nicht mehr anfängt zu gammeln. Dann ist Sandstrahl natürlich eine super Lösung. Und auch zum Glasperlstrahlen von kleinen Bauteilen gibt es ganz, ganz coole und effektive, kompakte Maschinen, um das ohne viel Sauerei machen zu können.
Man benötigt dafür halt nur die passenden Anlagen und Räumlichkeiten. Ist also nicht so günstig und für kleinere Stückzahlen vermutlich mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Das denke ich auch. Als letztes würde ich dann noch das Laserreinigen mit aufführen. Das nimmt gerade gehörig an Fahrt auf. Beim Laserreinigen mit der Hand bin ich aber ziemlich vorsichtig. Auch wenn man da schon ganz, ganz verrückte Videos im Netz sehen kann, in denen das gemacht wird.
Wer unser Sicherheitsbewusstsein in den Laserfolgen gehört hat, der wird verstehen, warum wir bei dem handgeführten Laserreinigen noch wirklich sehr zurückhaltend sind. Da stellen wir die bisherigen Sicherheitskonzepte, die von den Herstellern angeboten werden, doch nochmal etwas in Frage.
Genau, da sind wir noch ein bisschen zurückhaltend. Verzeiht uns das, dass wir da jetzt keine Riesenshow drum machen, weil wir das noch ziemlich gefährlich finden, so wie es gerade gelebt wird. Stefan, hast du Bock auf eine Zusammenfassung? Du bist der Experte dafür. Kurz und knapp wie immer bitte.
Ich versuche es. Ja, wir dürfen uns alle einig sein. Die Anlauffarben müssen weg, wenn wir nicht möchten, dass unser Bauteil aus Edelstahl irgendwie rostet. Und wie machen wir das? Wir haben mehrere Möglichkeiten, die man je nach Bedarfsfall auswählen kann. Schleifen, polieren ist eine Möglichkeit. Beizen eine andere. Das jedoch mit starken Nebenwirkungen. Der Trend geht zum elektrochemischen Reinigen. Auch Signieren ist damit möglich und ein cooles Feature der Anlagen. Nicht zu vergessen, dass Sandstrahlen bzw. Glasperlen strahlen. Und beim Laserreinigen warten wir beide persönlich noch etwas die Zeit ab und warten wirklich auf die Weiterentwicklung der Sicherheitskomponenten ab.
Stefan, vielen Dank dafür.
Sehr gerne, mein Sohn.
Und euch ganz vielen Dank für die Zeit, die ihr uns auch heute wieder geschenkt habt.
Ja, es hat wieder wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Einfach Schweißen, der Podcast.
Das nächste Thema bleibt aber noch geheim. Macht es gut. Ciao.
Ciao.
In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Einfach Schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Raus damit! Schreibt ihnen einfach. Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse einfachschweißen@gmx.de.
Matthias, was ist denn das nächste Thema überhaupt?
Ich weiß es auch noch nicht. Noch keinen Plan, müssen wir drüber sprechen. Ciao.
Das machen wir. In dem Sinne, Prost. Ciao.